unsere Gäste hier im Studio. Sie kommen vom Theater Die Tonne und bringen Cyrano de Bergerac mit und sie heißen Karin Schulze, Robert Atzlinger und Wolfgang Grindemann. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo. Hallo.
Der Cyrano als Sommertheater, wie kam es dazu? Karin, du warst an der Auswahl sicher beteiligt.
Ja, also für mich war es da schon lange so ein Herzenswunsch. Ich habe das schon mal begleitet und eigentlich finde ich es total langweilig, ein Stück nochmal zu begleiten. Es gibt ja noch so viele andere Stücke, die man noch nie gemacht hat. Und da hat mir aber das nicht so richtig gefallen und wir haben den Bogen nicht so gekriegt, gerade was die Frauenfigur anging. Und da fand ich es total toll, nochmal dem Stück eine Chance zu geben, weil ich es einfach ein schönes Stück finde, gerade für Sommertheater. Es kommt ganz viel Gefühl drin vor, kommt Spannung und hat trotzdem auch, obwohl es schon ein bisschen älter ist, auch was mit heute noch zu tun. Also man kann ganz viel reinlesen und drin sehen und sich wiederfinden und einen schönen Sommertheaterabend verbringen. Und deswegen fand ich das schön, das auf den Spielplan zu nehmen.
Wie seid ihr dazu gekommen? Die Tonne hat kein festes Orbit. Tonne, Zelle, ja. So ähnliche räumliche Dimensionen. Ihr habt seid gecastet worden. Wie kamt ihr zu euren Rollen?
Also bei mir war es so, ich war letztes Jahr beim Sommertheater auch dabei, als wir Van Gogh gemacht haben. Und dann kam der Enrico, also Intendant, kam irgendwann nach einer Vorstellung, glaube ich, so zu mir und hat gesagt, nächstes Jahr Cyrano, willst du dabei sein? Und ist eins von den wenigen Stücken eigentlich, wo ich immer schon gedacht habe, das wäre mal schön. Oder auch die Rolle, den Cyrano zu spielen, dachte ich immer schon, da hätte ich mal Lust drauf. Und dann kam die Gelegenheit, ich habe so getan, als würde ich noch ein bisschen zögern. Aber eigentlich habe ich schon Lust gehabt, das zu machen von Anfang an.
Ja, warum? Was hat der Cyrano für Qualitäten, die dich als Schauspieler reizen?
Widersprüche. Große Widersprüche und aber auch ganz unmittelbar dieser berühmte Nasendialog, ne, wo er so die Möglichkeiten auflistet, wie man jemand wegen seiner Nase diskriminieren kann, sozusagen, wie man das formulieren könnte, wenn man klug wäre, wenn man kreativ wäre. Und da gibt es also eine richtig lange Liste an Möglichkeiten, jemanden zu sagen, er hat eine hässliche Nase, und das fand ich immer schon ganz gut.
Aber gemessen wurde bei dir nicht.
Nee, nach der Nase wurde nicht gecastet.
Auch nur andere Qualitäten. Wie war es bei dir, Wolfgang?
Ja, ich bin ganz überraschend dazu gekommen, als Gast, auch zum ersten Mal durch Empfehlung eines Kollegen und Freundes von mir aus Berlin, der hier viel gespielt hat. Und der sagte, es wäre noch jemand gesucht worden. Und das Interessante ist, dass ich bin oft hier unterwegs und so, dass ich gerade in diesem Zeitraum noch dazukommen konnte. Etwas später, zum Leidwesen oder Ärger der Kollegen, weiß ich nicht. Aber ich habe eine doch relativ kleine Rolle und trage sozusagen als Freund von Cyrano an der Seite mit bei. Und das war sehr schön. Ich komme nämlich gerade aus Österreich, habe dort Theater gespielt und habe dann die letzten 3 Probenwochen mitmachen können. Und das ist für mich ist das perfekt. Und ich finde, den Cyrano auf den Spielplan zu setzen, wie Karin schon gesagt hat, ein ganz wunderbares Stück, das man viel zu wenig sieht. Und das wirklich für mich auch ein ganz entscheidender Grund war, dass ich dabei sein wollte.
Was hast du für einen Eindruck von Reutling bekommen bis jetzt?
Okay, muss ich ehrlich sein? Ja. Das Theater ist sehr schön. Das Theater ist sehr schön gelungen. Ein wunderbarer Bau. Die Stadthalle sieht wunderbar und sehr für jede Großstadt würdig aus. Ich habe mich in die Marienkirche verliebt, muss ich sagen. Vielleicht, weil ich eine klerikale Ader habe, weiß ich nicht. Aber das ist wirklich ein Juwel und ganz überraschend, in so einer Stadt sowas zu finden. Und dann, viel Zeit hatte ich bislang auch noch nicht. Ich laufe so zwischen Wohnung, Gastwohnung und Theater hin und her. Und was mir so auf dem Weg auffällt, ja, da müsste man jetzt ein bisschen noch ausholen. Aber ich habe 4 Jahre in Heilbronn gespielt. Insofern, die Gegend als solche ist mir zumindest vertraut, weil wir dann oft in Stuttgart natürlich waren. Und Heidelberg, Karlsruhe, das sind andere Richtungen. Aber Stuttgart und den Raum, ne?
Aber ist schon ein Unterschied jetzt, wenn du in Berlin lebst, dann hier zu sein?
Ja, immer, immer. Die kleine Städte sind gewöhnungsbedürftig für einen Großstädter wie mich. Ich komme aus Hamburg, lebe lange in Berlin. Ich liebe Städte wie New York, London, auch in Moskau bin ich gewesen schon und Los Angeles und sowas. Also diese Größenordnung. Da ist man immer etwas herausgefordert, wenn man dann hier wieder sowas ist. Aber ich bin so viel auf Tournee, dass und als Tourneeschauspieler lebt man sozusagen von den kleinen Orten. Und ich bin dadurch auch immer dankbar, dass diese kleinen, in Anführungsstrichen, Orte sich immer noch und immer wieder Theater leisten, sogar einen Neubau leisten. Und man kann das nur wirklich begrüßen und nur unterstützen und wirklich allen, die solche Entscheidungen getroffen und befürwortet und durchgehalten und finanziert haben, wirklich nur gratulieren zu sowas. Theater ist unersetzlich und gerade an solchen Orten ist das ein wirkliches Geschenk an die Stadt und an die Bürger.
Uns liest sich ja jetzt diese Reihe der Orte, an denen du gespielt hast, auch mit gewissem Humor, kann man das ja zur Kenntnis nehmen, dass der Reutlingen auch auftaucht in der Liste der Großen.
Warum nicht?
Karin, das Stück vielleicht nochmal kurz ein bisschen, die Synopsis, worum geht's genau?
Also es geht um die Geschichte einer ganz besonderen Liebe und zwar gibt's Roxane und Christian und Roxane verliebt sich und Christian verliebt sich in Roxane und Roxane in Christian, ohne dass sie einander kennen, also sie treffen sich im Theater, ist ja immer ein toller Treffpunkt eben und die Roxane hat einen Cousin, das ist der Cyrano, mit dem hat sie schon als Kind gespielt und die haben ein ganz, ganz, ganz inniges Verhältnis eigentlich. Und Cyrano hat aber das Problem, dass er sich nicht so für ganz liebenswert hält, weil er mit seinem Äußeren nicht so ganz zufrieden ist, so mit seiner Nase insbesondere. Und kann sich gar nicht vorstellen, dass Roxane, die er eigentlich sehr verehrt, dass sie sich in ihn zum Beispiel verlieben könnte. Das kommt für ihn eigentlich gar nicht in Frage. Also er sieht sich so nicht. Und dann hat aber Roxane wiederum Ansprüche. Also sie haben so ganz, ganz geistreiche Konversationen immer miteinander und so. Und sie wünscht sich auch Post von Christian jetzt und Christian ist dann völlig überfordert, weil es ist nicht so sein Ding, schöne Worte zu benutzen oder Dinge, geistreiche Gedanken in schöne Worte zu kleiden. So. Und er hat total Angst bei Roxane damit zu scheitern und sie dadurch zu verlieren, dass er halt ihr das nicht bieten kann, was sie da gerne möchte in der Ebene. Und dann kommt es dazu, dass die beiden, also Cyrano und Christian, einen Pakt schließen, indem sie sozusagen ihre jeweiligen Vorzüge zusammenpacken und daraus den Idealen, weil Roxane hat den Idealen sozusagen Freund verdient und dann hat er praktisch das gute Aussehen von Christian, die ganze Art und den Geist von Cyrano und so wird es praktisch in eine Figur gepackt dann und ja, Roxane ahnt das natürlich erstmal gar nicht und gibt eine wunderschöne Balkonszene, natürlich von Romeo und Julia inspiriert quasi mit dem Einflüstern aus dem Dunkeln. In dem Fall gibt es eben einen simultanen Übersetzer sozusagen in schöne Worte und es ist so ich finde es ganz, ganz schön, weil wie die beiden eigentlich um sie kämpfen und positiv versuchen sie auch ihr Glück zu machen eigentlich. Und dann gibt es noch einen weiteren Anwärter sozusagen, das ist der Graf de Guiche, der eigentlich schon verheiratet ist, aber trotzdem ein Auge auf Roxane geworfen hat und sie gerne für sich haben will. Das ist so ein ganzes Machtspiel, also ich finde ganz schön, da kommt so ein Intrigentum auch mit rein und sowas. Und er nutzt eigentlich so seine Macht und seine Möglichkeiten und versucht sich immer mehr an sie ranzupirschen. Und dann nimmt es eben auch die Wendung, dass er sozusagen es gibt einen Krieg und die Belagerung von Arras und da versucht er sozusagen die Verehrer Roxans auszuschalten und es gibt so ein Intrigenspiel, wie das dann alles läuft und wer da gerade den längeren Hebel sitzt, so ist eigentlich ganz, ich will nicht zu viel erzählen. Auf jeden Fall ganz spannend, wie diese drei Männer um die eine Frau kämpfen eigentlich. Und es Ganze ist praktisch, bei unserer Fassung ist es auch, wir haben es auf 5 Menschen konzentriert, also 5 Figuren im Prinzip. Und eben da sind praktisch Roxane, diese 3 Männer, und dann gibt es eben noch den, ja, den Freund und Gehilfen sozusagen von Cyrano, der, also muss man vielleicht noch dazu sagen, Cyrano ist vom Charakter her jemand, der sehr unkonventionell ist, sagen wir mal so, der aufbraust, der auch für Gerechtigkeit ist, der irgendwie so sein eigenes Ding da durchzieht und sich eben nicht von so komischen Höflingsregeln oder so unterwerfen lässt und überhaupt seine Freiheit sucht und eben ein Freigeist selber ist, wie auch Roxane ja auch. Und da ist es immer ganz gut, wenn man noch einen Freund zur Seite hat, der dann versucht, die Dinge noch zu wogen, zu glätten oder die Dinge wieder ins rechte Licht zurück oder ihn vielleicht auch ein bisschen zurückzupfeifen und sagen, guck mal, da gehst du jetzt so weit und da brichst du alle Brücken hinter dir ab. So, genau, deswegen ist es auf diese Figuren eigentlich konzentriert in unserer Fassung und das ist sozusagen die wesentliche Geschichte, weil drumherum in dem Stück selber gibt es noch sehr viel so an Kolorit und es gibt eben im Theater, die erste Szene ist im Theater, da ist, also die ist ewig lang und im Original und es gibt super viele Figuren, also das, ich weiß nicht, welches Theater das so original besetzen könnte, aber auf jeden Fall, ich finde es jetzt keinen Mangel, das auf 5 zu konzentrieren, sondern eigentlich finde ich es schön, weil die Geschichte da wirklich in den Vordergrund gestellt wird, um die es geht.
Ihr habt es ein bisschen eingedampft sozusagen auf eure Verhältnisse.
Also wir haben es ganz arg eingedampft, das hat im Original, also im deutschen Original hat es knapp 200 Seiten und bei uns waren es dann irgendwie 70, dann so.
Also. So gewinnt man Prozentgrade im Alkohol.
Insofern. Genau, destillieren.
Ja, destillieren.
Das, ja. Nicht mehr nur verdampfen, sondern ein Konzentrat zu machen, um dann trotzdem noch bei 2 Stunden zu kommen, rauszukommen oder, ne?
Also genau, also es ist ja auch, also ich finde es einen ganz wunderschönen Text eigentlich, so eine schöne Sprache und es gibt natürlich auch, was bei dem Stück natürlich auf der Hand liegt, es gibt schöne Fechtszenen, die auch ihre Zeit brauchen und insofern es wäre schade, darauf zu verzichten. Deswegen kommt alles vor, also ich finde die ganze Geschichte kommt eigentlich gut vor, es ist jetzt zum Teil ist was halt auf die konzentriert auf die Figuren, die jetzt da sind und so, aber ich denke, wenn man da jetzt nicht irgendwie sagt, das sagt aber sonst der oder das sagt der oder so, wenn man das irgendwie nicht im Hinterkopf hat und ich denke mal, das haben jetzt nicht so viele Zuschauer im Hinterkopf, dann finde ich, erzählt sich die Geschichte super und man kriegt eigentlich die wesentlichen Elemente gut mit.
Dann fällt es gar nicht auf, dass da theoretisch also was fehlt. Ja, diese Mantel- und Degen-Action, es gehört ja sicher auch nicht zum Alltag eines Schauspielerlebens. Da hast du extra Training bekommen dann? Oder wie habt ihr euch das drauf geschafft?
Ja, nicht nur ich, wir, also fast alle, auch Roxane. Das hat auch ganz schön viel Zeit gebraucht. Also es ist zwar in der Schauspielschule üblich, dass man Fechttraining hat, auch nach wie vor. Könnte man ja auch sagen, das ist eigentlich schon ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber ist auch eine tolle Übung, eine Disziplin, auch wie man mit Aggression auf der Bühne, also im Dialog sozusagen umgehen kann, zu dosieren, einzusetzen, auch Koordinationsübungen sind dabei, Schritte und Bewegungen und so. Aber das ist bei mir schon ganz schön lange her und ich habe es seither nie mehr gebraucht, diese ganze Geschichte. Und deshalb mussten wir schon so nahe Null anfangen und das hat ganz schön viel Zeit in Anspruch genommen und war auch war anstrengend. Also das war schon Sport. Also zwischendrin habe ich schon manchmal gedacht, boah, diese Produktion, nachher habe ich eine bessere Kondition als vorher. Und ja, bei 5,5 Wochen ist jetzt auch nicht irgendwie so eine übertriebene Dauer an Probenzeit. Das heißt, da muss man schon am zweiten Probentag richtig, richtig loslegen, Sport machen, auf die Laufbahn gehen, Liegestütze, Grundübungen schnell mal so in ein paar Tagen nachholen, wieder aufwärmen. Ist dann doch immer wieder lustig, was der Körper sich dann noch gemerkt hat. Ja, diesen Schlag, den mochte ich damals schon ganz gerne. Oder so diese Parade, so nennt man die Verteidigung. Und dann, aber natürlich in 4, 5 Wochen wird man kein, ich war es auch damals nicht, kein begnadeter Fechter. Und das bin ich auch jetzt nicht. Und es ist schon, also manchmal habe ich auch Schiss, wenn der Gegner so auf mich zustürmt. Und manchmal geht auch Sachen schief. Da muss man dann gucken, dass man wieder irgendwie so richtig einfädelt. Und dann sind wir auch auf einer Bühne, die auch so ihre Tücken hat. Es gibt so eine Schräge und es gibt also sozusagen zwei Etagen und noch eine Treppe drin. Das heißt, es geht dann auch rauf und runter beim Fechten. Und ja, das hat Sinn sich gemacht. Wenn es dann klappt, macht es Spaß. Dann weiß man, wofür man die letzten Wochen gekämpft hat. Und so ein tolles, gelungenes Gefecht ist auch was echt Schönes. Merken wir auch beim Publikum, also dass das schon auch honoriert wird.
Es gab Applaus.
Ja. Das stimmt, 10 Applaus.
Ja, 10 Applaus, absolut. Auch zu Recht. Die Gefechte sehen ganz wunderbar aus. Und
ja. Wie so ein Gitarrensolo sozusagen. Oder, ne? Das ist dann. Ja. Aber mit echten Waffen? Sind das? Oder gibt es da so Theaterdegen?
Naja.
Metall müssen sie ja schon sein, sonst hört man es nicht gut. Ne?
Ja, ja. Also
der Klang ist ja auch wichtig.
Ich bin hier ein bisschen unsicher, wie ich das Wort echt einsetzen soll. Die sind natürlich an der Spitze nicht scharf.
Wie Sportwaffen.
Auch die Kante nicht. Halt. Ja, es ist schon Metall. Es ist schon, man kann sich auch verletzen damit. Aber natürlich haben sie keine wirkliche Schneide und sind auch ein. Ich kann die Fachterminologie.
Das sind glaube ich, Sportwaffen und die sind aber irgendwie ummontiert, weil die Glocke schöner ist, also sozusagen die Klinge ist wie. Es sind Degen, aber die haben halt diese so eine Glocke, weil das halt optisch schön aussieht. Aber im Prinzip sind das Sportwaffen.
Aber ihr tragt ja auch keine Schutzkleidung, nee. Von dem her, ne? Es ist ja dann.
Lederhosen. die sind ganz gut.
Da geht nichts durch.
Ja, die sind gut, ja.
Aber im Gesicht oder so?
Nee.
Da natürlich nicht. Also sportliche Leistung mit, aber das Ganze ist ja, die Choreografie steht im Mittelpunkt und nicht natürlich den Sieg, oder das ist ja eh vorher festgelegt, auch wer dann
Gott sei Dank sonst sähe es mit mir schlecht aus. Weil einer von denen, gegen den ich kämpfe, ist der mit uns die Choreografien gemacht hat, Heiner Kock. Und ja, wer genauer hinschaut, der sieht schon, wer jetzt eigentlich gewonnen hätte. Aber das ist ja auch nicht so. Deshalb gibt es ja das Theater, dass diese Gesetze nicht gelten. Das ist auch das Schöne. Ne?
Ja, aber worauf kommt es da ganz besonders an? Dann halt eher bei den Kämpfen? Schrittfolge, eher nur die.
Ja, man könnte auch sagen, das ist für mich hat das auch viel mit Rhythmus, mit Musikalität, mit wenn es gelingt, auch mit einer Leichtigkeit zu tun und mit. Ja, so vorsichtig an die Grenzen einer Akrobatik. So, das ist, hat auch was von Tanz, ne? Das ist ja im Prinzip wie man sagt ja auch Choreografie, es ist ja auch festgelegt und es wird ja nicht nur gesucht dann nach Möglichkeiten, wirklich jemanden total dominieren zu lassen, sondern man sucht auch so, das sieht toll aus oder hier diese Parade so oder dann geh du da hoch und dann komm du nach, dann haben die Zuschauer sehen es auch dann gut von einer oben, einer unten und so. Also das geht schon fürs Auge, da geht schon darum, dass es einfach auch Spaß macht anzugucken.
Aber ein bisschen Spannung gehört ja auch dazu.
Die Leistung ist vor allen Dingen die Konzentration dahinter, also nach dem Körperlichen, nach der Fitness und die Konzentration auf diese verschiedenen Paraden, die ja alle durchnummeriert sind, das ist ja wie im Ballett. Das ist ja eigentlich Mathematik und in dieser Weise merkt man sich auch solche Gefechte durch die Zahlen, mit denen die Paraden Prim, Sekund, Terz, Quart, Oktav bis hin zur Oktav und dann mit gewissen Varianten noch, die dazugehören. Und so kann man es auch aufschreiben, also als Zahlenfolge und so. Und so muss man es sich merken und man kommt da durcheinander. Dann sind die Stiche und die Hiebe und die Paraden, die dazu passen sollten, wenn die auseinanderdriften, dann verliert das Gefecht sofort die Form, wie beim Ballett, wenn man so will, nicht?
Könnte dann der Souffleur da auch dann die richtige Zahl?
Wenn der die Prim jetzt reinwirfen würde und sie sind, weil das geht ja in Bruchteilen von Sekunden dann zum Teil.
Das reicht nicht mehr.
Nein.
Aber man muss während dem Kämpfen auch reden. Das ist schon
noch. Ja, der Cyrano ist ja sowas wie ein Superheld. Der kann ja alles erstmal, ne? So auf dem ersten, jedenfalls auf dem ersten Eindruck. Ne? Der kämpft ja auch gegen 100 alleine und so. Und der lässt sich natürlich nicht nehmen, an einer Stelle nicht nur gegen seinen Widersacher Gish ein Gefecht zu inszenieren, sondern das Gefecht auch noch zu unterlegen mit einem im Prinzip könnte man sagen Stand-Up-Poetry, also aus dem Stegreif ein Gedicht, um ihn auch noch zu demütigen, extra noch zu demütigen.
Noch eine Ballade
obendrein. Noch eine Ballade, ja. So, um ihm zu zeigen, also selbst wenn ich noch dichte nebenher, hast du einfach gegen mich keine Chance.
Multitasking hoch 10, ne? Der schwierigsten Art. Aber trotzdem hat er irgendwie ein angekraxtes, knackstes Selbstbewusstsein. Wie geht das zusammen?
Das ist, man könnte sagen, es gibt ja da in der Literaturgeschichte auch verschiedenste Helden, die so auf dem ersten Blick diese Superhelden sehen, aber dann haben sie die Achillesferse oder Siegfried hat das, ist das richtig? Da kenne ich mich nicht so gut aus, mit dem Lendenblatt. So, also das ist ein... das ist sicher auch gewollt, so dieses erstmal siehst du einen, oh wahnsinnig, der kämpft gegen 100, dann dichtet er noch nebenher, als wäre das alles irgendwie nur so eine, als wäre das alles nur ein Spiel für ihn. Und dann gibt es aber diese andere Seite, so mutig er sich sonst verhält, wo der Mut dann wirklich gleich null ist, wo gar nichts geht. Also jetzt um hier seiner Cousine, die Liebe zu gestehen, das kriegt er einfach nicht hin. Und das ist im Original so begründet, eben mit dieser hässlichen Nase. Und das haben wir jetzt nicht so eins zu eins verfolgt. Also wir haben eben keine künstlich verschlimmerte Nase. Und deshalb rückt es dann bei uns ein bisschen in eine andere Ecke, was dieses Defizit betrifft. Aber erstmal steht wirklich dieser große Kontrast, ne? Der nimmt sich auch vorgesetzt, ne, so, oder vor diesem Graf, so, der nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Also der riskiert alles. Aber hier in dieser Verliebtheit, in dieser Liebe zu seiner Cousine, da riskiert er nichts, gar nichts. Also das ist manchmal schon an der Grenze zum Schamgefühl, finde ich so. Das kann es nicht sein. Jetzt in der Situation kannst du nicht immer noch sagen, du liebst sie nicht. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Also das ist, da kommen auch als Darsteller ganz schön an die Grenze. Das kannst du jetzt nicht bringen. Jetzt immer noch sagen, nein, ist gar nicht wahr. Das ist schon hart.
Dass er einfach nicht die Liebe gesteht und sie wartet eigentlich darauf, dass es von ihm kommt auch? Wie ist denn sie?
Ja, das ist ein bisschen anders. Am Schluss wartet sie schon, aber sie weiß es erst sehr spät. Man könnte jetzt natürlich unterschiedlich interpretieren, von welchem Zeitpunkt an sie das schon ahnt. Aber der Punkt, wo sie dann ihn wirklich damit konfrontiert, der ist sehr spät. Da sind 14 Jahre dazwischen dann, glaube ich sogar. Und sie sehen sich zwar regelmäßig, einmal die Woche, aber der Moment kommt dann erst wirklich nach 14 Jahren, wo sie dann sagt, wo sie draufkommt, anlässlich eines Briefes, den er für diesen Christian geschrieben hat und wo sie dann einfach merkt, so wie er den jetzt vorliest, das kann doch irgendwie nicht sein, dass der Christian, sondern das hat wahrscheinlich er selber geschrieben, Cyrano. Und dann stellt sie ihm nochmal die Fragen und stellt sie, ich weiß nicht, 6, 7, 8 Mal hintereinander, nochmal und nochmal, doch, das waren sie. Und er sagt immer wieder nein, er sagt immer wieder nein. Er sagt, das kann nicht sein, das tut weh.
Und du musst es als Schauspieler dann halt auch so machen, du darfst nicht einfach mal ja sagen. Ja. Nee. Du würdest auch alles kaputt machen mit, ja. Und Christian, bist du?
Nein, das Christian ist der Schöne, das kann ich nicht spielen. Okay. Tut mir leid.
Aber du bist ja auch
ich bin der Freund.
Der Freund, genau, als wichtiges ausgleichende Kraft sozusagen. Wie kannst du ihm helfen in diesem Dilemma?
Naja, ich gebe ihm das Mitgefühl sozusagen, bin an seiner Seite, wo immer er ist, auch bei den Gefechten. Das merkt nur keiner, dass ich natürlich mitfechten würde, wenn ich müsste. Einmal nehme ich sogar die Waffe in die Hand, uninszeniert, das ist aber, weil ich sie sowieso in der Hand habe, um diese Bereitschaft zu signalisieren. Aber er ist natürlich der Beste von uns allen in diesem Punkt. Und ich bin an seiner Seite, mache ihn auf seine Punkte aufmerksam und wir haben Gott sei Dank einen hübschen kleinen winzigen Dialog, möchte man fast sagen, wo diese Frage von seinem Freund, dem Le Bret, kommt. Was ist eigentlich genau der Grund für all dieses Anzetteln von Streitereien, von Ärgernissen, Leute vom Kopf stoßen? Der Guiche bietet ihm ja durchaus, also der Bösewicht, der Gegenspieler bietet ihm ja durchaus eine Position an, die er ihm vermitteln würde als Hofdichter sozusagen, und bietet ihm gesicherte Verhältnisse, Geld und was man sonst alles braucht. Und Cyrano schlägt das alles aus und im Gegenteil schlägt sich dann noch mit diesem Gönner, den versuchten Gönner, der natürlich aus Eigeninteresse handelt, ja, wie immer. Ja, ich stelle diese Frage, was ist eigentlich der wirkliche Grund? Und da finde ich, da fängt auch das Stück an, sehr modern zu sein. Weil es steckt eine Psychologie dahinter, erstens ein Menschenkenntnis, aber auch eine Psychologie, die uns immer noch und immer wieder und wie viele sich das eingestehen wollen oder nicht, aber doch sehr viele betrifft. Ich sehe das so was wie die Frage der Lebenslüge. Man stellt etwas vor sich hin, an dem man zerbrechen möchte und scheitern möchte, nur um, sage ich mal, nicht den Erfolg zu erobern oder die Anstrengung zu scheuen oder um sich recht zu geben, dass man nicht auf der Welt sein wollte, sollte, müsste und solche Sachen. Die Nase ist ja nur ein Vorwand, eine Metapher sozusagen für diese Lebenslüge. Und wenn man sich umschaut, so in der Welt, wie viele haben, bieten alle möglichen Gründe an, nicht? Um sich sagen zu können, nein, ich scheitere zurecht. Und das passiert hier eben auch. Und der Freund stellt eben diese Frage und kriegt so merkwürdige Antworten. Eine davon ist, ich möchte erhaben sein. Das ist, was kann man damit heutzutage anfangen? Na gut, das ist ein hohes Ziel, aber durchaus nicht von der Hand zu weisen. Denn auch am Schluss, es gibt da so gewisse, wie soll ich sagen, Lebensanker. Der Schneid fällt dann am Schluss zum Beispiel, darf ich was verraten? Nein, okay. Der Schneid oder eben die Erhabenheit oder... Es fällt auch ein schöner Satz in dem Stück von ihm als so eine Art Grund aus Scham. Ich zitiere nur ungefähr, aus Scham beschütze ich mein Herz mit meinem Geist, was ihm eben diese geistreiche Sprache immer eingibt. Und warum beschützt er sein Herz, fragt man sich, wenn ihm doch die Liebe zu Roxane das Wichtigste wäre, nicht? Warum also macht man das? Eine endgültige Antwort darauf gibt es nicht, jedenfalls nicht so in unserer Fassung. Wohl auch zu Recht. Weiß nicht, ob man das überhaupt beantworten kann, warum sich Menschen diese Fallen selber bauen, in denen sie sich, oder Netze, in denen sie sich verstricken und dann nicht mehr herausfinden und dann selbst mit dem Degen nicht den gordischen Knoten zerschlagen können.
Das eine klingt so ein bisschen mönchisch, das Erhabene, und das andere klingt eher nach einem typisch männlichen Problem. Ja. Ich kann meine Gefühle nicht zeigen oder so, ja. Nicht äußern auch. Ja.
Ja.
Trifft die zwei Punkte, sind die da schon mit dabei im Cyrano? Siehst du das auch?
Kann ich jetzt direkt nicht beantworten. Für mich ist, wenn ich das Erhaben spreche, ich versuche natürlich, wenn ich das spiele, das möglichst für mich plausibel zu machen, sodass ich das spüre, was ich da gerade damit ausdrücken will. Und das Erhaben steht für mich ein bisschen stellvertretend für, heute würde man so salopp sagen, mir kann keiner. Also sich in eine Position bringen auf irgendwelche Art, dass man möglichst abgesichert ist, gegen plötzlich mal den Status zu verlieren oder... dass jemand über einen bestimmen kann, so das drückt es für mich aus. Also, sich zu schützen, sich in eine Position zu bringen, wo man mit seinen Ängsten oder das Wort Spott fällt auch ein paar Mal, also irgendwie so, dass jemand an der Fassade kratzt von jemandem, wo man sich in solche Situationen nicht begeben muss.
Wie sieht's denn aus mit der Gender-Geschichte nochmal, also die Rolle Frau, Rolle Mann, weil das so kann man es ja vielleicht auch modern lesen und so. Man hat eine starke Frau und einen Mann, aber die kommen trotzdem irgendwie, kommen sie nicht zueinander, und das merkt man ja auch heutzutage immer wieder, dass die Geschlechter sich auch nicht verstehen oder nicht zueinander kommen. Kann man das auch so lesen?
Ja, also was ich halt total schön dran finde oder auch eben modern dran finde, ist so dieser Austausch irgendwie eben eigentlich letztlich, also ich finde die Aussage ist ja dann auch, es kommt ja eigentlich gar nicht auf das Äußere drauf an, also sie verliebt sich ja eigentlich in diese Briefe, die sie bekommt, die eben auch gar nicht Christian schreibt, sondern eben Cyrano, steht halt wirklich im Mittelpunkt, dass man halt wirklich miteinander kommuniziert und wie man miteinander kommuniziert, und das ist so, das finde ich halt ja, total wichtig einfach als Aussage auch in einem Stück, dass das andere überhaupt nicht zählt, und es kommt da auch dieser Satz, kann ich jetzt auch nur so umschreiben, zitieren, dass das eben die schöne Hülle, darauf kommt es ja gar nicht an. Also es ist praktisch, wenn Roxane erkennt, dass also diese Briefe sie faszinieren. Also sie nimmt dann sogar die große Gefahr auf sich, sich da mitten ins Kriegsgetümmel zu stürzen, nur um Christian zu besuchen, um ihn endlich wieder mal zu sehen und bei ihm zu sein, weil sie eben von diesen Briefen so fasziniert war, die sie in der ganzen Zwischenzeit bekommen hat. Und ja, das finde ich eigentlich eine wichtige Aussage im Ganzen. Deswegen war mir auch wichtig, diese Figur. Also wir erzählen das Ganze auch aus Sicht der Roxane eigentlich als Rückblick, weil es natürlich ein gutes Mittel ist, um das praktisch auf diese Figuren auch zu beschränken, dass man irgendwie nicht die ganzen Bilder ganz groß aufmachen muss, sondern einfach sich auf die Geschichte konzentrieren kann. Und insofern, ja, ist die Frauenfigur da schon sehr auch im Vordergrund, und klar, sie wird von allen, oder es gibt viele Anwärter auf sie oder die sie von ihr begeistert sind gleichzeitig, aber sie ist halt auch eine, die eben sich nicht so auf das Einfache einlässt, sondern auch dann, klar, sie fällt auch auf diesen Schwindel irgendwo drauf rein natürlich, und ist auch von dem Christian erstmal fasziniert, weil es ein toller Typ ist, so, aber sie will halt auch mehr das andere noch, so, und dann, das finde ich halt ganz schön, diesen Wandel, der da drin erzählt wird.
Die beiden. Ja,
man könnte auch sagen, sie fordert den Schwindel auch ein bisschen heraus. Ne? Das ist vielleicht auch ganz interessant, was die Genderfrage betrifft. Man kann natürlich jetzt sagen, sie verliebt sich in die Briefe, weil das ist so schön. Also, aber gerade bei Roxane ist schon auch noch eine ganze Portion damit bei Schreib. Komm, also die fordert das schon auch. Also das ist, kann man schon auch so sehen, dass sie sagt, sie ist nicht mit irgendwas zufrieden. Komm, zeig mal ein bisschen, was du hast. Also es kommt auch fast wortwörtlich so vor, wenn sie zu ihm sagt irgendwie, ja, was ist mit ihren Gefühlen? Und sagt ihr, sie lieben mich. Ja, wie lieben sie mich? Ne? Also das ist eigentlich schon sehr, ja, komm, gib mal ein bisschen. Also das ist das alles. Ne? Das ist schon auch, da kann ich auch eine Konsumhaltung drin sehen. Da kann ich auch einen Versuch drin sehen, einfach abzuklopfen. Irgendwie ist der wirklich das, was er verspricht. Also das hängt natürlich dann auch sehr davon ab, wie will ich diese Geschichte aufzäumen. Also man könnte diese Roxane auch wirklich sehr weit treiben zu so einem Vamp oder zum männervernichtenden Ungeheuer, also die einfach sagt, ja komm, gib, also, und die sie praktisch nie, die sie dann aber nie wirklich ranlässt. Ne? Und da hat es noch nicht zugegeben, könnte man dann sagen, aber den will ich auch noch, dass der das zugibt. Dieses Biest hat sich immer noch versteckt, dieser Cyrano, ich will, dass der immer seine Liebe gesteht. Ne? Also man kann, ja, Interpretationsmöglichkeiten sind ja da groß. Und das bietet sich hier schon noch an, weil diese Figur der Roxane auch, die hat diese verschiedenen Facetten, dass sie auch manchmal Situationen wirklich auch sehr intrigant in die Hand nimmt. Vorerst eher so, um Unheil abzuwenden. Aber eben, wie gesagt, auch wenn sie anfängt so zu fordern in der Beziehung und so, da ist sie schon auch auf eigene Rechnung sehr aktiv, sehr, sehr intrigant.
Und unersättlich in gewisser Weise auch, weil sie letztendlich forciert sie die Probleme, weil sie die Schönheit und den Geist will. Und beides zusammen geht eben nicht. So legt das Stück das nahe. Es gibt durchaus Beispiele in der Geschichte, dass es ging. Aber man muss eben auch immer dran denken, dass ein Dichter dahinter steht oder ein Schriftsteller. Und ein Theaterstück ist immer so was wie eine aufgefächerte Dichterpersönlichkeit, der seine Visionen auf verschiedene Figuren aufteilt und die miteinander, das macht sozusagen die dramatische Basis aus, und die miteinander dann ringen lässt. Und diese verschiedenen Lebensentwürfe, die in so einem Stück dann ausgehandelt werden, jede Figur für sich, Und wer siegt oder wer siegt nicht und warum nicht und so, das ist das Schöne am Theater, wo wir uns dann als Zuschauer auch eigentlich immer wieder finden.
Wer ist es denn im Falle von Cyrano de Bergerac? Wer steckt dahinter als Autor?
Edmond Rostand, der hat das praktisch Ende 19. Jahrhundert geschrieben, aber diesen Cyrano de Bergerac gab es also wirklich zur Zeit von Ludwig dem 14. Also es war wirklich ein Dichter, der auch eben ganz futuristisch eine Reise zum Mond geschrieben hat. Die kommt in dem Stück dann nämlich auch vor. Es sind so ein paar, man weiß gar nicht so viel über den. Und es sind so einzelne Aspekte, die praktisch Rostand aufgegriffen hat und dann eben diese Persönlichkeit oder was er sich darüber gedacht hat, zusammengereimt hat, daraus diese Geschichte gemacht hat, eigentlich so.
Also eine historische Figur, die aber auch 2 Jahrhunderte später erst nochmal notiert. Und wie war die Zeit, in der es spielt? Was sagt das alles noch? Was gibt es da so für Kontext noch?
Naja, zum Beispiel dieser Krieg, diese Belagerung von Arras spielt da eine große Rolle, irgendwie, wie man auch mit Waffen, es gibt zwar auch Kanonen schon, aber man hat auch eben Stichwaffen dabei und also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Also was wir jetzt am Anfang, gibt es halt ganz viel über Theater, also es gibt auch unser Musiker, wir haben einen Akkordeonisten dabei, der spielt dann auch mal die Rolle eines Schauspielers, dem eigentlich aber der Cyrano eben den Auftritt verboten hat, weil der mit der Sprache halt so schlecht umgeht, dass er das nicht erträgt und dass er die schöne Kunst eigentlich damit zerstört. Deswegen hat er nur einen ganz kurzen Auftritt. Und also
spielt aber dafür umso schöner.
Ja, genau. Und so hat man so ein bisschen so ein Kolorit halt auch. Also eben Theater hatte natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung in der Zeit. Also es war so ein gesellschaftliches Ereignis auch. Und also gibt es in dem Stück, gibt es halt bis zu den Lakaien, die Perücken von den hohen Herren dann angeln. Irgendwie so solche Dinge gibt es da. Gibt ganz viele so kleine Tupfer noch so. Aber die sind jetzt nicht so wesentlich für die eigentliche Geschichte so. Aber
Aber so der Krieg, also Richelieu ist auch die Zeit, also ich bin jetzt auch ein bisschen schwach auf der Brust, aber da ist schon eine Zeit, die großen Druck ausübt auf den Einzelnen. Also das ist mit der Kriegssituation, mit der Obrigkeit, das spielt natürlich da mit rein, wie die Figuren sich verhalten. Aber ich hatte jetzt keine Zeit mehr, mich damit wirklich ausführlicher zu beschäftigen.
Wobei ich finde, man kann auch gut durchaus so eine Übertragung hinkriegen mit Korruption, Intrigantentum und so. Das ist ja nach wie vor aktuell. Also insofern finde ich, ist es gar nicht so stark jetzt an diese Zeit gebunden letztlich.
Wie sieht es aus mit der Sprache? Wie ist das im Original oder wie war die Sprache auch zu der Zeit, als es spielte? Kommt das noch irgendwie zum Ausdruck, dass die ein bisschen...
Die kommt auf jeden Fall zum Ausdruck. Das ist ja so eine gebundene Sprache und die das ist ja auch was Besonderes Schönes. Also finde ich eine besondere Sprache, die wo es gerade auch thematisiert wird. Also es geht auch um schöne Sprache. Also es geht um tolle Wortbilder und alles Mögliche. Ist ja dem Cyrano wie auch Roxane, ist das ja sehr wichtig. Und dadurch steht die sehr im Vordergrund, diese Sprache. Ich finde die sehr... Also ich finde, es macht Spaß, so eine Sprache sich auch mal wieder anzuhören. So, ich glaube, man kommt auch gut mit. Also so ist durchaus auch verständlich. Man muss halt zuhören natürlich, so, weil es schon auch ein bisschen Ungewohnteres ist. So. Wir haben halt auch praktisch eine ältere Übersetzung genommen und ich habe dann aber auch nochmal drüber geguckt und habe einige Dinge nochmal neu übersetzt und noch geguckt und ihr habt ja auch auf den Proben dann nochmal
Dinge übersetzt.
Ja, halt was, zum Beispiel genau, was vorhin schon erwähnt wurde mit dem Schneid, das heißt eigentlich in der Übersetzung heißt das, das Einzige, was mir bleibt, ist mein Wappenschild und dann fragt man sich ja, was Wappenschild ist, naja, so mit Schneid kann man, ist zwar auch schon durchaus veraltet, aber man kann irgendwie einfach mehr mit anfangen noch so, also das ist dann auch das Ding, wenn man dann nochmal neu übersetzt oder guckt, dann sollte halt bewusst nicht jetzt ganz moderne Sprache sein, sondern also halt, dass man aber mitkommt und dass man noch eine Assoziation dazu hat und klar, wo auch Dinge zusammengefasst werden mussten, so von der Szenenlänge her oder so, musste man halt dann gucken, wie man das wieder neu dann fasst.
Können wir da, wenn wir jetzt zwei Schauspieler da haben, können wir kurz eine Kostprobe bekommen vom Cyrano oder von seinem Freund? Dialog oder so einen
ersten Ballade. Gottes Willen. Nach dem Gefecht. Ist ein bisschen schwierig, hier so reinzuspringen
ja,
jetzt, aber...
Ja, das ist...
Fürchten muss ich, oder? Fürchten muss ich.
das weiß, da kriegt man überhaupt keinen Zusammenhang. Lass doch deine Nasenmöglichkeiten.
Die Nasenmöglichkeiten, oh gut, ich versuch's
die,
mal.
Die Nasenbeschimpfung.
Genau.
Die Varianten,
ja, sehr schön,
wie man seine Nase tragen kann.
Fällt Ihnen dazu nichts weiter ein, Sie könnten es doch mal ausprobieren. Ausfallend. Trüg ich solche Nasenmasse, ich ließe sie mir amputieren. Freundlich, trinkt sie mit aus ihrer Tasse, aus Humpenschlürfen sollten sie die Suppe. Beschreibend, Felsgeklüfte, Berg und Tal, Klippe, Kapp und Inselgruppe. Neugierig, was ist in dem Futteral, Schreibzeug oder Zuckerzange? Anmutig, sie bieten doch den Vöglein überall einen Landeplatz mit dieser Stange. Warnend, sie sollten, nee, da hat eins gefehlt, zudringlich, wenn sie Tabak rauchen und ihr der Dampf entsteigt zum Firmament, schreit dann nicht alles laut, es brennt! Warnend, sie sollten große Vorsicht brauchen, sonst bringt ihr Überhang sie noch zu Fall. Dergleichen hätten sie zu mir gesagt, wenn sie ihr Hirn mit Geist gesegnet fänden. Jedoch von Geist, dem Himmel sei es geklagt, ist keine Spur in ihren Schädelwänden.
Das sagt er zu seinem Kontrahenten Graf Gisch als Möglichkeiten, wie man eben poetisch mit so einer Eigenart umgehen könnte, wenn man geistreich wäre und nicht gleich zum Degen oder zur Waffe greifen würde.
Obwohl er das ja auch tut. Und und es ist eben, muss man noch mal betonen, das ist auch durchaus eine Respektsperson, nicht nur Respektsperson, das ist auch, das steht schon über ihm auch und er nimmt sich kein Blatt vor den Mund und sagt sowas, Geist, keine Spur in ihren Schädel wenden. Also das ist schon Haut drauf. Der will es schon wissen, der klopft die Leute schon ab, sondern lass mal gucken, was da kommt bei dir.
Ganz schön arrogant und überheblich, ja, auch. Ja, ja.
Mhm. Wird ihm auch prompt vorgeworfen dann. Ja.
Aber dann wird trotzdem weiter gefeitet. Wie sieht es denn aus mit dem, so einen Text, so eine Sprache auch zu lernen? Na, man hat ja gerade, ja, du bist jetzt nicht, ne, also da, das ist natürlich eine andere Situation hier als auf der Bühne, wenn du den siehst, dann hast, ja, du es sicher
jetzt
leichter.
Jetzt auch ein gutes Beispiel. Also es ist viel. Die Zeit war nicht viel, das alles sich raufzuschaffen, die Gefechte dazu und so weiter. Es braucht alles einfach auch Zeit und Energie. Und es ist aber immer wieder faszinierend zu gucken, wie das Hirn das dann doch hinkriegt, indem es sich eben nicht nur die Wörter auch noch manchmal so praktisch wie fotografische Abbildungen des Textbuches oder die Notizen, die man sich dazu gemacht hat, oder manchmal eben auch, ah, da kommt er runter von der Treppe, dann sage ich das. Also das Hirn hilft sich ja wie überall auch mit, was weiß ich, vom Geruch bis zum Klang, Geräusch, Personen, hilft alles mit, um sich was zu merken. Prompt, wenn man im Studio ist, man ahnt es schon. Also es ist kein Zufall, dass Wolfgang auch gesagt hat, ich selber auch das Gefühl, da geht wahrscheinlich sicher jetzt irgendwas schief. Also kaum ist die Situation anders oder wir haben ja auch das Ding, dass wir drin und draußen spielen, je nach Wetter. Wenn man das draußen schon gut gemacht hat, dann macht man drinnen Ablauf, dann ist wieder irgendwo ein Punkt, wo man sagt, ah, was sage ich da an der Stelle, verdammt. Also das muss einfach Fleiß. Also das ist, ich finde keine, es kommt sehr oft diese Bemerkung, oh, was ihr euch da merken könnt und so. Ich wehre das immer ein bisschen ab, nicht aus Koketterie, sondern weil ich denke, ein Arzt muss sich auch wahnsinnig viel merken, ein Lehrer muss sich viel merken. Also es ist, man muss einfach viel in der Arbeit merken. So dieses Merken, was der Schauspieler hat, ist eigentlich sehr, sehr überschaubar. Ne? Und es wird so lange eingeübt, dass es eigentlich nichts anderes ist, als sich einen Tanz zu merken oder sich eine Musik zu merken und so. Es ist natürlich in dem Fall schon viel. Und was ein bisschen tricky ist, ist diese Sprache, die ein bisschen ungewohnt ist. Die ist auf der einen Seite eine Herausforderung, auf der anderen Seite auch Hilfe, weil man manchmal genau spürt, nee, das kann dieses Wort an der Stelle, obwohl es sinngemäß stimmt, kann trotzdem nicht sein, weil es statt wegen, weil, und wegen sind zwei Silben und weil ist nur eine, und manchmal so, das kann jetzt nicht sein, das passt, da fehlt noch irgendeine Silbe, dann ist doch wegen und nicht weil. Das ist, aber es lohnt sich in dem Fall auch, weil die Sprache wirklich toll ist. Also es ist sehr dankbar. Es ist manchmal ein bisschen mühsam, so seichte Texte zu sprechen, wo man denkt, ja, okay, ja, hätte man noch mehr streichen können und so. Aber hier bei Rostand ist es schon so, dass man, wenn man was streicht, immer auch ein bisschen was vom Fleisch wegnimmt, weil es sind schon tolle Formulierungen, tolle Gedanken. und auch so in dem Prozesshaften, so wie die Gedanken sich entwickeln, wie man von einem zum nächsten kommt, ist schon sehr gut ausgefeilt und es macht auch Spaß und es hat durchaus auch Witz, also so Wendungen, wie wir sie jetzt gerade hatten, so von Geist ist keine Spur in ihren Schädel wenden, also da muss man auch nicht fürchten, dass, was weiß ich, jüngere Leute vielleicht sagen, ja, was hat das mit mir zu tun, oder? Interessiert mich nicht so eine Sprache, das macht schon auch Spaß.
Eine Herausforderung fürs Kurzzeitgedächtnis, bis zum 5. August muss drinbleiben.
Genau, es ist in der Tat so, also wenn man es dann nicht mehr aufnimmt, ist es ziemlich bald auch wieder weg.
Cyrano de Bergerac, das Sommertheater im Theater der Die Tonne. Im Spitalhof Open Air spielt ihr es jetzt am heutigen Freitag, Samstag, 14. Juli und dann Mittwoch, 18. Freitag, 20. und, also bis zum 5. August. Spitalhof als Location auch bewährt.
Das ist etabliert. Hat sich total bewährt, das ist total schön und was es seit diesem Jahr wieder gibt, man kann das Fachwerk wieder sehen von einem Gebäude, weil das war ja eingerüstet im letzten Jahr und das ist zum Glück gerade noch, das war ganz spannend für die Bühne, weil bis zuletzt nicht so ganz klar war, kommt es wirklich weg oder bleibt es nicht doch stehen oder so und dann freuen wir uns sehr, dass das jetzt endlich weg ist und das Ambiente noch wieder schöner ist als da so mit der Baustelle.
Herausforderung, das Wetter, ihr plant zweigleisig, genau. Zwei Bühnenbilder oder was dann auch?
Genau, das ist immer der Riesenaufwand bei uns beim Sommertheater für die Technik, die halt das Bühnenbild zweimal aufbauen müssen dann auch und natürlich auch ganz andere Bedingungen vorfinden. Also in dem Fall ist es wirklich sogar so, dass wir jetzt im Neubau sind, in der Tonne 1 und da ist die Tribüne halt bestuhlt. Also das ist schon auch nochmal ein anderes Setting als im Spitalhof, wo natürlich keine Tribüne für die Zuschauer dasteht und die praktisch von unten hochgucken und im Indoor-Version gucken sie dann von oben drauf, je nachdem, wo man halt sitzt. So. Also es ist auch schon nochmal anders, wahrscheinlich auch noch anders zum Spielen dann wieder. Ja, aber das ist halt, denke ich, zum Sehen dann geschickter in dem Fall, wenn man drin ist. Und drin gibt es natürlich dann auch Lichtstimmung, da kann man draußen halt noch nicht so viel machen. Gerade jetzt sind ja noch die Nächte relativ kurz, also es wird eher spät dunkel. Das ändert sich dann ja noch gegen Richtung August ein bisschen. Aber im Moment ist es halt so, bis man dann sieht, das Licht greift, ist eigentlich schon bis zur Pause oder so, kann man dann eigentlich erst richtige Stimmungen bauen, so in dem Sinne.
Was ist alles zu sehen? Aus was besteht das Bühnenbild?
Das sind so mehrere Stationen. Ich finde es eigentlich ganz schön. Also das Grundgerüst, also gerade draußen, ist wirklich ein Baugerüst. Das ist immer von der Statik ganz wichtig, dass es halt wirklich eine Stabilität hat mit einfachen Mitteln. Dann gibt es noch so ein Traversensystem. Das ist einmal die Loge im Theater. Dann ist das aber auch der Balkon eben für die berühmte Balkonszene. Dann ist es der Ausguck in der Kriegsszene. Also ich finde das ganz schön, weil das so relativ neutral ist und trotzdem ganz viel erzählt. Und es gibt so Tücher, so die verschiedentlich benutzt werden, eben auch, um diese Orte darzustellen. Aber es ist alles, es bleibt auch viel der Fantasie, bleibt viel Freiraum eben. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass das jetzt nicht so festgelegt ist und komplett gebaut ist, so. Das hat die Stefanie Rollser, die Inszenierung gemacht hat, die hat das auch mit die ganze Ausstattung noch nebenbei so bewältigt.
Aber nicht noch die Kostüme dazu.
Doch,
oder?
Die auch. Die ja, auch ja. Halleluja. Ja, ja. Das ist so Personalunion.
Was habt ihr da alles an? Lederhosen haben wir gehört, was noch?
Aber keine bayerischen, nicht, dass man jetzt falsche Assoziation kriegt. Sehr elegante, lange, schöne
Lederhosen.
Pludert.
Durchweg eigentlich alle. Nein. Alle fünf haben wir sie an. Ne? Mhm. Und dann eigentlich, was die Männer betrifft, sehr schlicht. Oben weiß, der Giesch hat noch einen schicken Mantel an. Und Roxane wechselt ein bisschen in den Kostümen. Aber eigentlich ist es sehr, sehr reduziert. Und es hat ein bisschen was von diesem historischen Touch, ist aber eigentlich auch relativ nah an einer zeitgemäßen Kleidung.
Ich habe mir Hosenträger noch gegönnt, die es damals sicher nicht mit den Metallclips gegeben hat, aber dann ist die Lederhose gesichert.
Wäre sie gerutscht?
Sonst? Ja, sonst wäre sie gerutscht. Das ist ja eben Kostüme. Man hilft sich am Theater natürlich auch mit Fundus-Sachen, was ja auch gut ist, weil die ja oft dann die Patina haben und so. Ich konnte auch meine alten Mönchsandalen beisteuern, die ich mitgebracht habe, zufällig. Die sehen ganz anders aus, als wenn man sie jetzt neu gekauft hätte nebenan und so. Das ist das ist schon schön am Theater, dass man diese Sachen auch bewahrt. Nicht nur die alten Texte, sondern auch alte Kostüme, alte Stoffe, wenn nach Möglichkeit sogar.
Und dann kann man sie wieder ausgraben, ja. Und dann passen sie vielleicht halt mal nicht irgendwie angegossen.
Ja, genau.
Genau, es sind so ein bisschen Anspielungen auf so historische Sachen, aber auch gleichzeitig eben, das finde ich ganz schön, dass das dadurch so zeitlos wird auch. Und man, ich finde, es ja auch viele Übertragungsmöglichkeiten. Ich habe jetzt gerade im Programmheft, habe ich noch gelesen, gab kurz vorher, dass sich ganz viele Leute die Nase umoperieren lassen, weil sie beim Selfie sieht die Nase so groß aus.
Das ist immer auch das Problem. Ach, Frage der Perspektive, ne?
Ja.
Hätte Cyrano das auch gemacht, wenn er die Möglichkeiten gehabt hätte?
Das ist eine gute Frage.
Ja. Das lassen wir mal so dahingestellt. Ja. Jetzt.
Manches ist anders gelaufen.
Wie war die Premiere? Gestern war die Premiere. Wie habt ihr es empfunden?
Wetter war optimal. Es war fast zuschauermäßig fast gefüllt. Und Stimmung war gut. Also ich glaube, es war eine sehr schöne Premiere gestern.
Was ich total schön fand, dass es bis der Applaus dann losging, so eine kleine Pause gab, wo ich denke, das ist immer das Zeichen, dass es die Leute wirklich auch berührt hat. Und das finde ich immer wichtig bei Theater, dass man da, dass was ankommt auch und dass man nicht sofort gleich, okay, fertig, jetzt klatsche ich mal, sondern dass man so erstmal so einen Moment lang zu sich kommen muss wieder und dann war ein toller Applaus, also das nicht, aber man ist einfach drin gefangen und das ist jetzt auch ein Stück, das jetzt nicht so, es geht jetzt nicht so euphorisch aus, wie man, kann man sich ja denken. Aber es ist trotzdem, ich finde, es ist ganz viel drin einfach. Es wird gelacht, man leidet mit, man ist tief betroffen auch und man hat Spaß bei dem Fechtszenen, das ist faszinierend zuzugucken. Also es gibt so ganz viele Möglichkeiten, was ich toll fand. Zum Beispiel bei den Proben hat man gesehen, es kamen Kinder, wirklich kleine Kinder kamen und die kamen dann immer wieder, wenn sie gemerkt haben, die Proben wieder kamen, dann hat man gemerkt, der eine ist dann irgendwie kurz noch Abendessen und kam er mit seinem Winteranorak wieder, weil es dann schon kühler war. Aber es ist so, finde ich halt toll, dass auch junge Leute davon angesprochen werden. So, das macht vielen allen Generationen eigentlich Spaß. So.
Die waren auch gestern in der Vorstellung, das fand ich eben auch sehr schön. Kinder, richtig kleine Kinder, also sogar vielleicht noch Vorschulalter und junge Leute. Und einer von den kleinen Buben kam auch hinterher zu mir, wahrscheinlich auch zu anderen Schauspielern noch, und hat sich sehr mit großen Augen und ganz ergriffen geradezu sehr bedankt für das schöne Spielen und so. Das fand ich, erlebt man als Schauspieler, selbst von Erwachsenen selten, wo man dann mögliche Gründe im Hintergrund noch sich beidenken kann. Aber aus so einem schlichten Kindergemüt heraus gesagt, ist das hat mich sehr bewegt.
Die Zukunft des Theaterpublikums dann, ne?
Ja.
Wenn man sich das wünscht.
Ja.
Vielen Dank, dass ihr da wart, Karin Schulze, Robert Atzlinger und Wolfgang Grindemann.
Sehr gerne.
Ja.
Und viele schöne Aufführungen wünschen wir euch noch. Geht alle hin, Cyrano de Bergerac, Open Air im Spitalhof bis zum 5. August vom Theater Die Tonne, das Sommertheater.